freue mich nochmal hier zu sein. Ist schon ein bisschen länger her, haben wir eben festgestellt. Ich wurde auch schon darauf angesprochen, dass man merkt, dass ich länger nicht mehr hier war. Meine Haare seien deutlich weniger und dafür deutlich grauer geworden. Von daher habe ich mich direkt wie zu Hause gefühlt. Das ist dann so etwa die Herzlichkeit, die ich gewohnt bin. Also vielen Dank dafür schon mal. Und vielen Dank auch für die freundliche Begrüßung und für dieses Bild mit der Vorstellung, die wir von Gott haben. Tatsächlich liebe ich normalerweise Abschnitte in der Bibel, wo wir zu irgendwas aufgefordert werden. Der Abschnitt heute enthält genau null Aufforderungen. Der Abschnitt heute hat, also es gibt eine Aufforderung unmittelbar vor dem Abschnitt. Das ist sozusagen die Einleitung zu dem, was kommt. Aber ansonsten hat der Abschnitt, glaube ich, ein Ziel. Und das ist, Gott groß zu machen, Jesus Christus groß zu machen und hat insbesondere bei mir in einem Aspekt meine Vorstellung von Jesus Christus erweitert oder nahbarer gemacht, größer gemacht, gewaltiger gemacht, dass es mich echt berührt hat und ich hoffe, dass es halbwegs gelingt, das zu transportieren, weil... Also mein Wunsch wäre und mein Gebet war vorher, dass wir aus der Stunde rausgehen und einfach neu begeistert sind, was für einen Herrn Jesus Christus wir an unserer Seite haben dürfen. Ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht. Wir testen jetzt mal, ob das über die lange Distanz von hier funktioniert. Ja, das sieht halbwegs gut aus. Also, darum soll es gehen. Um einen gewaltigen Helfer, den wir haben in der Person von Jesus Christus. Wenn du dir in der Bibel ein paar Stellen anschaust, die den Thron Gottes beschreiben, dann ist das jedes Mal in einem anderen Aspekt, aber jedes Mal finde ich es atemberaubend, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das ist einmal in Offenbarung 4 und 5, wird eine atemberaubende Schönheit, Herrlichkeit und Größe des Throngottes im Himmel gezeigt. Das ist so ein Einblick in das, was Christen erwartet. Irre. Absolut, also schön, absolut schön. Und trotzdem, oh, komme ich gleich drauf. Nächste Stelle, Jesaja 6. Dort ist es wieder was im buchstäblichen Sinne atemberaubendes. Jesaja verschlägt nicht nur den Atem, es verschlägt ihm die Sprache, es verschlägt ihm eigentlich alles, als er diese Heiligkeit sieht. Gott ist absolut heilig, fehlerlos, Licht. Dritte Stelle, ganz, ganz bitter. Offenbarung 6, dort ist es eine atemberaubende Furcht vor dem Zorn Gottes, der irgendwann von diesem Thron ausgeht, wenn er Gericht üben wird. Völlig unterschiedliche Aspekte, aber alles für mich atemberaubend. Und jetzt kommt eine vierte Stelle. Und da frage ich mich, wie passt diese vierte Stelle zu diesen ersten dreien? Und die vierte Stelle ist Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit oder Zuversicht oder erwartungsvoll hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und ich denke, Herr, wie passt das zusammen? Jetzt mal gar nicht von Offenbarung 6 zu reden. Es ist der gleiche Thron, es ist der Thron Gottes, es ist der gleiche Gott, der auf dem Thron sitzt. Und die ersten drei Beispiele zeigen mir trotz aller Begeisterung über die Bilder, und vielleicht seid ihr auch Fan von irgendwie ein bisschen Fantasy, und lest ihr das mal durch. Das sind Bilder, wo du den Eindruck hast, menschliche Sprache ist zu limitiert, um zu beschreiben, wie groß Gott, wie heilig Gott, wie gewaltig Gott ist. Und deshalb, die ersten drei Bilder zeigen für mich, trotz all der Gewaltigkeit, ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, aber ihr wisst, was ich meine, zeigen für mich eine gewisse Distanz Wie soll ein Mensch wie du und ich dorthin kommen? Wie soll ein Mensch wie du und ich Bestand haben können vor diesem Thron von Offenbarung 6? Wie sollen wir fehlerhafte Menschen zu dem Gott kommen, der so heilig ist, wie es die Jesaja-Stelle beschreibt? Was haben fehlerhafte Menschen wie du und ich gemeinsam mit dieser gewaltigen Schönheit des Thrones Gottes aus Offenbarung 4 und 5? Und wie kommst du, lieber Schreiber des Hebräerbriefs, dazu, zu sagen, Steffen, eine Aufforderung gebe ich dir jetzt, und dann kommt der Text ohne Aufforderung, aber eine Aufforderung gebe ich dir, Steffen, komm zu dem Thron der Gnade, nicht vor Furcht zitternd, erwartungsvoll, zuversichtlich. Was ist passiert, Herr, dass das möglich ist? Was ist passiert, dass wir nicht Gericht empfangen, sondern Gnade, Barmherzigkeit, rechtzeitige Hilfe? Und das finde ich eine atemberaubende Aufforderung. Und wahrscheinlich wissen wir alle, was passiert ist. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen und hat bezahlt mit seinem Leben für meine Schuld, mit seinem Körper für meine Schuld, mit seinem Blut für meine Schuld. Und jeder, der das angenommen hat für sich, der darf diese Aufforderung sich gefallen lassen oder sich sagen lassen und darf dorthin kommen. Jetzt zu dem Abschnitt ohne Aufforderung. Und dieser Abschnitt, Kapitel 5 in Hebräer, beginnt, also das ist das Ende von Kapitel 4 sozusagen, Kapitel 5 beginnt mit dem Wörtchen denn. Warum darfst du mit Zuversicht dorthin kommen? Die Antwort ist, weil dort ein außergewöhnlicher, einzigartiger Hoherpriester ist. Jesus Christus. Das ist die Antwort auf diese Frage. Dort ist ein außergewöhnlicher, einzigartiger Hoherpriester. Und jetzt möchte ich mal vorlesen, die ersten 10 Verse aus Hebräer 5. Ich werde nicht zu jedem Vers was sagen, aber insgesamt möchte ich diesen Abschnitt mal vorlesen. Hebräer 5, ab Vers 1. Denn jeder menschliche Hohepriester wird für seine Mitmenschen eingesetzt. Er hat die Aufgabe, vor Gott für sie einzutreten und soll Gaben und Opfer für ihre Sünde darbringen. Und weil er die menschliche Schwäche aus eigener Erfahrung kennt, kann er nachsichtig mit denen umgehen, die aus Unwissenheit oder Versehen vom richtigen Weg abgekommen sind. Deshalb muss er nicht nur für ihre, sondern zunächst auch für seine eigenen Sünden opfern. Niemand kann sich selbst zum hohen Priester ernennen. Man muss von Gott zu diesem Dienst berufen werden, wie es einst bei dem ersten hohen Priester Aaron geschah. So hat auch der Messias sich nicht selbst die Würde eines hohen Priesters verliehen, sondern es war der, der zu ihm sagte, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. An einer anderen Stelle sagt Gott nämlich, du sollst für immer Priester sein. Ein Priester nach der Art des Melchisedek. Als Jesus noch hier auf der Erde lebte, hat er unter Tränen und mit lautem Schreien gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes retten konnte. Und wegen seiner ehrerbietigen Scheu vor Gott wurde er auch erhört. Obwohl er Gottes Sohn war, hat er an dem, was er durchmachen musste, gelernt, was Gehorsam bedeutet. Doch jetzt, wo er zur Vollendung gelangt ist, wurde er für alle, die ihm gehorchen, der Begründer des ewigen Heils. Und Gott selbst hat ihn als hohen Priester begrüßt, einen hohen Priester nach der Art des Melchisedek. Also, die Argumentation hier ist, komm zu diesem Thron, denn dort sitzt ein hoher Priester. Übrigens, einer der ursprünglichen Wortbedeutungen für hohe Priester ist Brückenbauer. Jetzt sag mal, wie schön ist das denn? Also die Argumentation ist, komm zu diesem Thron der Gnade, denn dort ist ein Brückenbauer. Wir werden nachher sehen, dass er noch viel mehr ist als ein Brückenbauer. Dort ist ein Brückenbauer für dich zu Gott, dem Vater. Und dieser Brückenbauer hat gewisse Eigenschaften. Und deshalb ist es so gut, zu diesem Thron zu kommen. Im Alten Testament und im jüdischen Glauben, wo ja die Empfänger dieses Briefes herkamen, spielte der hohe Priester eine ganz, ganz außergewöhnliche Rolle. Er war genau dieses Bindeglied zwischen fehlerhaften, sündigen Menschen und diesem heiligen, unerreichbaren Gott, dessen Name sie noch nicht mal auszusprechen wagten. Er war dieses Bindeglied, dieser Brückenbauer, finde ich ein wunderschöner Begriff. Und hier werden drei Kriterien genannt, die dieser Brückenbauer, der Priester, damals erfüllen musste. Und der Schreiber des Hebräerbriefs wendet diese drei Eigenschaften auf Jesus Christus an. Erste Eigenschaft, er musste aus Menschen genommen werden, also er musste Mensch sein. Gott hat das die Aufgabe keinem Engel gegeben. Es musste ein Mensch sein, aus Menschen, für Menschen da, vor Gott stehen. Also ein Mensch, der für Menschen da ist, für Menschen vor Gott steht, um Gott Gaben, freiwillige Gaben und Opfer zu bringen. Zweites Kriterium. Der Priester, hohe Priester, musste durch eigene Erfahrung, durch das Wissen um seine eigenen Schwächen, dazu in der Lage sein, Nachsicht zu haben mit Menschen. Oh, das ist schön. Aufgrund des Wissens um seine eigenen Schwächen Nachsicht haben mit der Schwäche, mit den Fehlern, mit der Not, mit dem Leid, mit den falschen Wegen von Menschen. Und drittes Kriterium, drittes Kriterium, er musste von Gott berufen sein. Und zwei Dinge ganz kurz sind mir dabei grundsätzlich deutlich geworden. Zum einen wird hiermit klar, Gott bestimmt den Weg zu ihm. Das ist eine Vorstellung von Gott, die ich zumindest sehr oft höre. Dass Menschen sagen, du hast deinen Weg zu Gott, den vielleicht in der Bibel du findest. Ich habe eine ganz andere Vorstellung davon, wie ich zu Gott komme. Gott legt den Weg fest, wie wir Menschen zu ihm kommen können. Das ist auf der einen Seite wird deutlich für mich dadurch. Zum anderen aber auch, wie sehr Gott dem Menschen die Hand reicht, indem er sagt, Steffen, ich setze keinen Engel für dich auf diesen Platz des Brückenbauers, sondern einen Menschen, der auch noch Mitleid haben vermag, aufgrund von eigenen Erfahrungen, wie es ist, durch Not zu gehen, durch Anfeindung zu gehen, durch Schwäche zu gehen, durch Fehler zu gehen. Und ehrlich gesagt, ich finde diese Kriterien wunderbar. Stell dir mal vor, du kommst in eine Phase deines Lebens, in eine Phase deines Christseins, wo du merkst, ich bin irgendwie abgebogen von dem Weg hinter Gott her. Welcher Art von Mensch würdest du dich anvertrauen? Also ich kann mich noch gut daran erinnern. Also anvertrauen, damit meine ich ehrlich zu sein. Ich kann mich noch gut daran erinnern, führende Brüder, das klingt jetzt irgendwie schwulzig, aber mir fällt gerade nichts anderes ein, führende Leute in der Gemeinde, wo ich groß wurde, die null Beziehung zu mir hatten, aber mich immer wieder mal fragen, Steffen, bist du auch gut unterwegs hinter dem Herrn her? Und was war meine Antwort? Super. Aber wenn du Hilfe brauchst von mir, komm. Aber die Wahrheit wäre gewesen, ich vertraue dir nicht genug, um dir zu sagen, wie es mir wirklich geht. Weil ich habe dich noch nie über Schwächen reden hören. Weil du mir das Gefühl vermittelst, du bist perfekt, bei dir läuft alles immer prima, nie Probleme. Und da habe ich Mühe, mich solchen Leuten zu öffnen. Vielleicht auch ein Fehler von mir oder bestimmt sogar. Aber ich würde mir jemanden wünschen, der vor Gott steht. von dem ich weiß, das ist jemand, der steht vor Gott. Der hat als höchste Autorität in seinem Leben Gott. So jemand würde ich mir wünschen. Aber ich würde mir auch jemanden wünschen, der um seine eigenen Schwächen weiß. Der weiß, dass auch er von Vergebung lebt und Vergebung nötig hat. Und von dem ich weiß, wenn ich zu ihm komme, das hat mir mal ein junger Kerl gesagt, mit dem ich so eine Zweierschaft gemacht habe, der hat mir mal gesagt, du, wir können das nur machen, wenn ich weiß, dass du mich nicht an die Wand nagelst, wenn ich dir von meinen Schwächen erzähle. Ich weiß nichts mehr von der Zweierschaft, außer diesem Punkt, weil der, glaube ich, total wichtig ist. Wenn ich von jemandem weiß, er hat selbst Schwächen, er weiß, wie es ist, mal daneben zu liegen in seinem Christsein. Und er geht auch ehrlich damit um. Das ist jemand, dem ich mich anvertrauen würde. Nicht, also, und deshalb finde ich diese Kombination so schön aus diesen Punkten. Ehrlicherweise, hier würde ich viel mehr Leute würden mir einfallen als hier, um mal ehrlich zu sein. Und noch viel weniger fallen mir ein, die das hier, wo es hier so eine Schnittmenge gibt für die Mathematiker unter uns. Aber es ist so unglaublich wichtig. Deswegen finde ich das so schön, dass Gott die Ordnung im Alten Testament so eingesetzt hat, lieber hohe Priester, bevor du ein Opfer für Steffen bringst und denkst, jetzt kommt er schon wieder. Nicht nur mit einer freiwilligen Gabe. Das sind ja, hier werden, nur ganz kurz, ich will keinen Ausflug ins Alte Testament machen, hier werden zwei verschiedene Opfer genannt. Ein freiwilliges Opfer, was nur einen Sinn hat, Gott zu zeigen, du bist das Größte in meinem Leben. Ich schenke dir was, freiwillig, aus Dankbarkeit. Und hier ist die Rede von einem Sündopfer, was gebracht werden musste, weil Menschen Sünde getan hatten. Und die Anordnung Gottes ist, lieber hohe Priester, bevor du jetzt denkst, ey Steffen, wofür ist denn das Sündopfer? Ja, da und dafür. Letzte Woche schon, oder? Vorher muss der Priester für sich selbst ein Opfer bringen, damit ihm klar wird, ich brauche Vergebung von meinem Gott. Und da kommt noch einer, der Vergebung von seinem Gott braucht. Super schön. Und ich finde das auch für, zumindest für meinen Gemeindepraxisalltag, extrem wichtig. Extrem wichtig. Wenn ich Brückenbauer sein möchte für andere, oh, es wäre gut, wenn ich vor meinem Gott stünde, als höchste Autorität in meinem Leben. Und es wäre gut, wenn ich ehrlich mit meinen Schwächen umgehen würde. Und es wäre gut, wenn mir zutiefst bewusst wäre, da kommt jemand, für den ich vielleicht Brücken bauen darf, mit dem sitze ich absolut im selben Boot. Ich brauche Vergebung von meinem Herrn. Eine super Idee, finde ich, die Gott dort festlegt. Und jetzt macht der Schreiber des Hebräerbriefs den nächsten Schritt. Nochmal, seine Argumentation ist ja, Entschuldigung auch an den Livestream, das war jetzt laut. Die Argumentation ist ja, komm zu diesem Thron, denn dort sitzt der hohe Priester Jesus Christus. Und jetzt wendet er diese drei Kennzeichen auf Jesus Christus an. Und bei zwei Kennzeichen ist das relativ einfach. Und bei einem dritten Kennzeichen gibt es für mich ein Riesenproblem. Erster Punkt, aus Menschen für Menschen vor Gott, um Gaben und Opfer für Sünde zu bringen. All das ist bei Jesus Christus der Fall gewesen. Jesus Christus, Gott selbst, wurde Mensch. Also ein Mensch, der Mensch Jesus Christus, der, wenn du so willst, gestorbene, auferstandene, verherrlichte, also großgemachte Mensch und gleichzeitig Gott, Jesus Christus, sitzt auf diesem Thron. Sein Leben war ein Geschenk an Gott, war eine freiwillige Gabe an Gott. Wen soll ich senden? Sende mich, mein Vater, damit du die Ehre bekommst, die dir gebührt, bin ich, dein Sohn, bereit, Mensch zu werden und zu sterben. Keiner konnte ihn zwingen, keiner hat ihn gezwungen. Er hat es freiwillig getan. Und sein Sterben war ein Opfer, ein Sündopfer an Gott für meine Rettung. Für das, was ich nie hätte bezahlen können, das hat er bezahlt. Und deshalb ist sein Leben und Sterben der Freimacher für uns auf dem Weg zum Thron der Gnade. Sein Leben und Sterben ist passiert zwischen den ersten drei Beispielen und dem vierten, dass wir kommen dürfen. Erster Punkt. Abgehakt. Jesus Christus ist weit darüber hinausgegangen, was der hohe Priester damals tun musste. Der hohe Priester nahm ein Opfer, was ihm nur bedingt wehtat und brachte es für seine Sünden. Jesus Christus nahm ein Opfer, was ihn alles gekostet hat. Sich selbst, sein Leben, sein Alles, sein Sein. Ich glaube, es ist unvorstellbar für uns, was es bedeutet hat, dass er sagen musste am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was das bedeutet hat, aus dieser Ewigkeit kommen, wo der Vater und er und der Heilige Geist eins waren und sind und immer sein werden, ist, glaube ich, unvorstellbar für uns. Aber er hat es getan. Dritter Punkt, keine Angst, ich habe Punkt 2 nicht übersprungen, da kommen wir gleich zu. Der hohe Priester musste von Gott berufen sein. Jesus Christus ist der Weg gewesen, den Gott berufen hat, den Gott festgelegt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ist das nicht wunderbar? Jesus Christus ist nicht nur der Brückenbauer, er ist auch der Weg. Er ist der von Gott auserwählte, einzig mögliche Weg, um zu Gott, dem Vater, zu kommen. Und jetzt der dritte Punkt. Und der hat mir... Obwohl ich den Text, also der Text wurde ganz, ganz oft bei mir in der Gemeinde früher als Jugendlicher, der Text wurde fast schon inflationär vorgelesen. Ganz, ganz oft. Aber irgendwann kommt man dann mal da dran und denkt, was steht da eigentlich? Und das ist ein Punkt gewesen, der meine Vorstellung, um nochmal zu deiner Einleitung zu kommen, für mich von Gott wirklich nochmal größer gemacht hat. Durch eigene Erfahrung, durch das Wissen um seine eigenen Schwächen, sollte der hohe Priester dazu in der Lage sein, Nachsicht zu haben mit Menschen, die einen falschen Weg gegangen sind. Der hohe Priester damals, der musste wahrscheinlich nicht lange überlegen, um zu merken, okay, ich opfere jetzt für meine Schuld XY. Heute Morgen, als ich aufgestanden bin, also ich bin jetzt als hoher Priester, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich noch gedacht, boah, schon wieder, und dann kommt der wahrscheinlich und der und ich kann die Probleme nicht mehr hören und so. Aber hier kommt eine Schwierigkeit. Welche Schwächen hatte Jesus Christus? Woran sollte Jesus Christus erinnert werden, um Nachsicht haben zu können mit dir und mir heute? Er hat ein perfektes Leben gelebt, sündlos vom Gedanken bis zur Tat. Jesus Christus war ohne Sünde. In Kapitel 4, Vers 15, zweite Hälfte steht das nochmal ausdrücklich. Und ich denke, Schreiber des Hebräerbriefs, das ist eine interessante Logik. Du sagst, Jesus Christus ist fehlerlos. Dann sagst du, Steffen Rosenkranz, komm zum Thron der Gnade, weil dort jemand ist, der aufgrund eigener Schwachheiten Mitleid haben vermag. Diese Logik ist schwierig in meinen begrenzten Dimensionen. Wie kann Jesus Christus dennoch auf unsere Schwächen und Nöte und Irrungen und Fehler und versehentlichen Sünden und falschen Wegen mitfühlend, nachsichtig, gnädig, barmherzig reagieren, wenn er selbst doch als Mensch völlig fehlerlos war. Ein blödes Beispiel aus meiner Schulzeit. Ich hatte, sorry Christian, mit Mathematik so meine Probleme in der Schule. Deswegen habe ich auch jetzt eine Mathelehrerin geheiratet. Die kann mir immer wieder mal Nachhilfe geben, so das kleine Einmaleins und das große und so. Also ich hatte über einen gewissen Zeitraum echt Mühe mit Mathematik. Und ich hatte einen Überflieger bei mir in der Klasse. Und hasst ihr diese Leute auch, die nichts tun müssen, um eine Eins zu schreiben? Ich hasse diese Leute. Aber das war so jemand. Ich habe mir mühsam meine 4 plus erkämpft. Alles ab 4 musste ich meinem Vater vorlegen, deswegen war 4 plus meine Benchmark. Also ich habe mir mühsam meine 4 plus erkämpft. Und da war einer, der spielend leicht durch alle Probleme der Mathematik flog. Also bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, hör mal zu, kannst du mir bei diesem Thema helfen? Hat er gesagt, kein Problem. Du musst einfach die Wurzel zur Potenz nehmen, dann machst du eine zweite Ableitung davon, dann rechnest du den Vektor davon und dann bringst du das Ganze so und so. Und was habe ich gesagt? Vielen Dank. Die Folge war, ich habe gestaunt über sein Genie und war frustriert von meiner Dummheit. Und habe ihn nie wieder was gefragt. Noch nicht mal mehr nach der Uhrzeit, weil ich gedacht habe, der sagt mir das auf eine Art und Weise, die ich nicht verstehe. Und das ist hier die Spannung, die aufgelöst werden muss. Wie kann der heilige, allmächtige, fehlerlose Gott in Person des Menschen Jesus Christus mitleiden mit dir und mir in deinem Alltag? Wie soll das gehen? Es geschah, das ist die Frage, es geschah durch Erfahrungen, die Jesus Christus gemacht hat, die ich niemals in Verbindung bringen würde mit dem allmächtigen Gott, mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, mit einer Person, die spricht und es wird und es kann keiner ihm widerstehen. Und die Erfahrungen, die er machen musste, sind diese. Starke Schreien, steht in dem Text. Bittere Tränen, Bitten und Flehen, nach Rettung rufend, Gehorsam trotz tiefster Not und Gehorsam in tiefster Not. Herr, dass ich ab und zu an meine Grenzen komme, ist sowas von klar. Aber bitte, von wem wird das da gesagt? Von dem allmächtigen Gott, der stark schrie, der bittere Tränen weinte. Der sagt, meine Seele ist zu Tode betrübt, liebe Leute. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Ich weiß nicht mehr weiter, heißt das in meiner Welt. Er hat Verrat erlebt, Verlust von geliebten Menschen, Enttäuschungen im engsten Freundeskreis, Ablehnung sogar in der eigenen Familie. Er hat Hass erlebt. Er hat die schlimmsten Versuchungen des Teufels erlebt, der auf alle erdenkliche Art und Weise versucht hat, anzugreifen. Und ihr Lieben, er hat in Todesnot zu Gott gerufen und um Hilfe gerungen, um durch den Tod hindurch gerettet zu werden. Nochmal, dass du und ich in solche Situationen kommen, das ist leider nun mal so. Aber Gott, Jesus Christus, passt das in meine Vorstellung von Gott? Und jetzt kommt was, was mich echt umgehauen hat. Manchmal bin ich ein bisschen sentimental, aber das hat mich wirklich umgehauen. Dafür, dass Gott das Opfer von Jesus Christus am Kreuz akzeptierte für meine Schuld, war es nicht notwendig, dass Jesus Christus das erlebte. Dafür war notwendig, dass Jesus Christus ein fehlerloses Leben gelebt hat. Und das hat er getan. Aber es war für die Anerkennung aus Gottes Sicht von diesem Opfer des Herrn Jesus Christus für meine Schuld nicht notwendig, dass Jesus Christus das hier erlebt. Aber wofür war das notwendig? Es war notwendig dafür, dass du und ich die Versicherung haben, wir haben einen hohen Priester im Himmel, der Mitleid hat mit dir. Dafür war das notwendig. Und das zieht mir die, das begeistert mich. Ihr Lieben, keiner von uns, und versteht das jetzt bitte nicht falsch, aber keiner von uns würde sagen, also ich würde nie zu meinem Kind sagen, mein Kind, damit du mal mit Menschen Mitleid haben vermagst, wenn sie es versehentlich in die Fahrradspeichen fassen, mach das mal. Damit, wenn mal jemand zu dir kommt und Mitleid braucht, wenn ihm das passiert ist, damit du weißt, wie es sich anfühlt. Und ihr Lieben, das ist hier passiert. Das ist hier passiert. Gott hat, und Jesus Christus hat es freiwillig getan, gesagt, um aus dir, meinem Sohn, den vollkommenen hohen Priester zu machen für Steffen Rosenkranz im Jahr 2021, in seinen Nöten und Schwachheiten und Fehlern und Problemen, musst du Erfahrungen machen, die eigentlich nicht zusammenpassen mit einem heiligen, gerechten, allmächtigen Gott. Und Jesus Christus hat es getan. Das ist eine Vorstellung von meinem Gott, die mir ein bisschen neu war, aber die mich umhaut. Herr, was ist das für eine Liebe? Was ist das für eine Liebe? Dass du gelernt hast, wie es ist, aus eigener Kraft nicht mehr weiterzukommen. Dass du gelernt hast, wie es ist, wenn du nur noch schreiend beten kannst zu deinem Gott. Dass du, Jesus Christus, das getan hast, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, damit ich freigesprochen werden kann, ist gewaltig. Aber dass du durch solche Täler gehst, damit ich heute einen Beistand habe, einen Brückenbauer, einen Herrn auf dem Thron Gottes, das ist. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Ein Beispiel aus meinem Leben. Meine Frau wurde mal konfrontiert eine Zeit lang mit Ungerechtigkeiten, mit schweren Enttäuschungen, mit harten Widerständen, Verleumdungen. Und sorry an den Livestream. Und ich habe versucht, Mitleid zu haben, so gut ich konnte. Und habe gesagt, theologisch hundertprozentig richtig, habe gesagt, Miriam, werd nicht bitter. Halt Kurs. Wenn ich besonders gut drauf war, habe ich sogar gesagt, bete für den, der dir Mühe macht. Und habe, ich komme aus dem Westerwald, uns wird eine gewisse Sprödigkeit nachgesagt, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen versucht, mitleiden zu können. Und ein paar Jahre kam ich in eine ganz ähnliche Situation. Ein paar Jahre später kam ich in eine ganz ähnliche Situation. Gott sei Dank viel kürzer und viel weniger heftig. Und ich habe gemerkt, wie viel schwieriger es ist, nicht bitter zu werden, im Gehorsam da durchzugehen. Und wie viel leichter es ist zu sagen, mein lieber Schatz, halt Kurs, werd nicht bitter, bete für die, die dich verfolgen, liebe deine Feinde. Und damit wir nicht sagen, was soll Jesus Christus, der perfekte Mensch auf dem Thron Gottes, wie soll er mir Gnade, Barmherzigkeit, Hilfe geben? Damit und dieser Gedanke gar nicht erst bei uns aufkommt, ist er durch diese Tränentäler gegangen. Nochmal, es war nicht notwendig für die Anerkennung des Opfers am Kreuz. Es war notwendig, damit du und ich diese Hilfe in deinem Alltag haben. Deshalb ist er der vollkommene hohe Priester für uns. Jesus Christus, wie groß bist du. Jesus Christus kann mit leiden und mittragen, ohne dabei zusammenzubrechen. Wir sind begrenzt. Kennst du die Situation? Irgendwer, der dir nahesteht, ist in einer ganz schwierigen Situation und du willst helfen. Und es besteht die Gefahr, dass wir auf zwei Seiten vom Pferd runterfallen. Manchmal kommen wir dorthin und sind so ergriffen von der Situation, dass es uns direkt selbst weghaut. Dass einfach keine Kraft da ist, um helfen zu können, weil es uns selbst so packt. Wir können aber auch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen und können zu jemandem kommen, der in einer Not ist. Wir selbst können vielleicht gerade vor Kraft strotzen und haben die besten theologischen Antworten parat. Aber warum auch immer, können in dem Moment nicht mitleiden, nicht Mitleid haben, uns nicht reinfühlen in die Situation. Jesus Christus kann beides, weil er diesen Weg bereit war zu gehen. Jesus Christus kann uns korrigieren, ohne dabei kalt und von oben herab zu handeln. Natürlich handelt er von oben herab, aber nicht in diesem, wie wir das sprichwörtlich meinen, hochnäsig und so weiter. Natürlich handelt er, ihr wisst, was ich meine. Jesus Christus kann einfühlend und mitfühlend helfen, ohne dabei selbst die nötige Objektivität zu verlieren. Was machen wir jetzt mit so einem Abschnitt ohne eine einzige Aufforderung? Ich hoffe, dass dieser Abschnitt uns, unseren Herrn, groß macht. Vielleicht in einem neuen Aspekt oder in einem verstärkten Aspekt. Jesus Christus, wir alle kennen die Stelle wahrscheinlich, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich finde, aus dem, was Jesus Christus getan hat, was in diesem Text steht, da sieht man, wie groß die Liebe ist. Hieran haben wir die Liebe erkannt, 1. Johannesbrief. Und je mehr wir die Liebe erkennen unseres Herrn, umso größer wird meine Liebe zu ihm. Oh, das würde mein Leben verändern. Wenn die meine Liebe, wenn es dem Schreiber des Hebräerbriefs gelänge, mir meinen Herrn größer zu machen, dass ich nach Hause komme und sage, Herr, was für eine Liebe. Entsteht daraus, sagt Gottes Wort, Liebe zu ihm. Und die würde mein Leben verändern. Meine Liebe zu meiner Frau, wir sind jetzt schon etwas länger verheiratet, die hat sich verändert. Und wir bilden uns gegenseitig ein, dass einfach durch neue Aspekte der Liebe, die ich sehe, die mir zuteil wird, entsteht Liebe ihr gegenüber. Und das ist das, was die Bibel auch sagt. Und deshalb, es wäre so schön, wenn wir hieraus erkennen, wie groß die Liebe ist, die Jesus Christus für dich hat. Daraus entsteht Liebe zu ihm. Und wenn Liebe zu ihm entsteht, und Jesus Christus stellt auffallend oft einen Zusammenhang immer wieder her, zwischen Liebe zu ihm und Liebe zu den Geschwistern. Ein Beispiel, Petrus, hast du mich lieb? Ja, weide meine Lämmer, Schafe, alles. Und deshalb glaube ich, ab und zu mal so ein Text ohne Aufforderung, also ist was Schönes. Weil es uns unseren Herrn groß macht. Weil wir die Liebe erkennen, die er hat für uns. Weil wir beten dürfen, Herr, wecke dadurch Liebe von mir zu dir. Sie wird mein Leben verändern. Sie wird die Liebe zu meinen Brüdern und Schwestern verändern. Und danke, mein Herr und mein Gott, ich bete dich an für das, was du getan hast. Am Kreuz gestorben und auf dem Weg dorthin, durch Täler gegangen, damit du mit mir Barmherzigkeit hast, meine Hilfe bist, dort am Thron der Gnade für mich sitzt. Danke, mein Herr.